So, guten Morgen. Ich wollte auch ganz gerne Grüße mitbringen aus unserer Gemeinde in Spanien, in Vélez Málaga diesmal. Wir sind froh, dass wir die Einladung vom Pastor bekommen haben und von euch, um heute Morgen ein bisschen von dem zu erzählen, was Gott in Spanien macht. Und das geschieht nicht einfach so, da seid ihr auch ein Teil davon. Sehen wir in den Gemeinden, die uns unterstützen, ein bisschen so der Gedanke, meine Güte, wieso in Spanien so, dass in der Zeit schon 5 Gemeinden entstanden, in Malaga, Missionspunkte, wieso geschieht das bei uns nicht? Das ist das falsche Denken. Das geschieht durch euch. Denn wären eure Gebete und eure Spenden nicht hinter uns, wäre diese ganze Arbeit nicht möglich. Also ihr könnt sagen, wir haben ein paar Töchtergemeinden in Spanien. Ja? Also ein Punkt für euch. Ja? Gut, ich bin eingeladen worden, eine Missionspredigt zu halten. Ich hätte eine Taufpredigt halten können, aber das hat mich überrascht. Ich wusste nichts davon. Aber was für euch eine Missionspredigt ist, das ist für uns eine Evangelisationspredigt. Denn Mission ist Evangelisation, nur Mission geht von einem Volk zum nächsten Volk. Man überwindet gewisse Sprach- und kulturelle Barrieren. Ja? Also was ich in Spanien mache, ist nicht Mission, ich evangelisiere. Okay? Für euch ist das Mission, was ich betreibe. Nun, was ist Mission? Das ist die erste Frage. Das ist in unserer Wahlheimat gerade vor ein paar Wochen passiert. Ja? Ein junger, behinderter Mann, eine Mischung von Down-Syndrom und Autismus, fängt im öffentlichen Schwimmpool zu schreien an. Ja? Der schreit einfach. Der ist in etwa so groß, ein starker Kerl. Ja? Die Menschen fühlen sich gestört. Was schreit er da? Ja? Und das Schreien wird immer mehr. Die Mutter ist vollkommen hilflos. Sie hat nicht die Kraft, ihren Sohn aus dem Wasser zu ziehen. Und irgendwie fängt sie an, zu Gott zu beten. Sie ist noch nicht gläubig, aber wenn man nichts mehr kann, dann betet man zu Gott. Ja? Also fängt sie für sich, um Hilfe zu bitten. Gott, tu da was. Ja? Der Bademeister ist vollkommen hilflos, denn er weiß, wenn er ins Wasser springt und diesen Jungen packt, dann kann er nur mit roher Kraft ihn rausziehen. Und die Menschen fangen zu munkeln an. Die Situation steigert sich ein bisschen, der Junge schreit, die Mutter weiß nicht, was sie tun soll. Der Bademeister hat auch keine Ahnung, was er für Schritte da unternehmen soll. Und da ist einer unter den Leuten, unter den Badegästen, das ist einer, der ein paar Wochen vorher bei uns getauft wurde. Ein junger Mann. Und er sieht die Situation und in seinem Inneren sagt er zu Gott, Gott, hilf mir, dass ich hier ein Segen und eine Hilfe sein kann. Dann springt er ins Wasser und watschelt so, bis er bei diesem jungen Mann ist. Und als er bei ihm ist, rührt er ihn an und er betet, Herr, mach ihn ruhig, hilf mir, dass ich hier ein Segen sein kann, bitte Herr. Und der junge Mann hört auf zu schreien, wendet sich zu ihm, er nimmt ihn an der Schulter und führt ihn raus und bringt es zur Mutter. Die Mutter kann überhaupt nichts verstehen, die Leute sind begeistert, ja, was der für magische Kräfte hat. Und da fragt die Mutter ihn, sag mal, was hast du getan? Und er sagte, ich habe zu Gott gebetet, dass er ihm Frieden schenkt und das hat Gott gemacht und hier ist dein Sohn. Seitdem besucht die Frau die Gemeinde mit ihrem Sohn. 2-3 Wochen später hat sie Jesus angenommen. Jetzt wird sie in eine Jüngerschaft weitergeführt, damit sie auch im Glauben wachsen kann. Christsein ist nicht immer Wunder. Ja? Es ist nicht immer Magie. Es gibt auch schwere Momente. Aber das wollte ich euch damit verdeutlichen und sagen. Das ist Mission. Ins Wasser springen. Sehen die Not der Menschen, die uns umgeben, beten und glauben, dass Gott unser Gebet erhören wird. Und dann geschieht das Wunder. Ich finde, es ist ein Wunder, dass heute Morgen in Malaga Gottesdienste stattfinden. Und nur in unseren Gemeinden werden weit über 500 Menschen zusammenkommen. Nicht in unsere, in unseren Gemeinden, alle, die entstanden sind, die Missionspunkte und so weiter. Das ist wahnsinnig, dass so viele Leute zum Glauben kommen, dass sie sich rufen lassen in diesem säkularisierten Spanien, wo die Menschen wirklich nicht viel nach Gott fragen. Nun möchte ich, bevor ich auf den Bibeltext eingehe, den ich nachher lesen werde, zwei zugrunde liegende Prämissen Ihnen sagen, damit Sie es gut verstehen, worum es heute Morgen geht. Das erste, lokaler Dienst und lokale Mission oder Evangelisation sind absolut notwendig. Ich plädierte noch nie dafür, dass irgendwo in der Welt eine Arbeit getan wird und man die eigene Gemeinde vernachlässigt. Ja? Also gerade das ist, was meine Frau und ich schon seit 40 Jahren betreiben. Wir stärken die Ortsgemeinde, damit andere Menschen erreicht werden können. Die EKD, also die Evangelische Kirche in Deutschland, hatte aktuelle Zahlen zur Mitgliederentwicklung für das Jahr 2022 bereits im März veröffentlicht. Demnach verlor diese Kirche im vergangenen Jahr bundesweit etwa 575.000 Mitglieder. 380.000 davon sind Austritte gewesen. Bei den Katholiken sieht es nicht besser aus. Eine Studie besagt, dass die Zahl der katholischen Kirchenmitglieder um etwa 725.000 in einem Jahr gesunken sei. Lokaler Dienst und lokale Mission sind notwendiger denn je. Während wir in Vélez Málaga, und das habt ihr bei den Bildern gesehen, nicht auf die Straße gegangen, um da für Jesus zu werben, wären einige Leute, die jetzt in der Gemeinde sind, nicht da. Wäre dieser junge Mann nicht im Wasser gesprungen? Wären wir nicht Fußball spielen gegangen? Würden wir Migranten nicht helfen oder nicht geholfen haben? Würden wir nicht mit den anderen Gemeinden vor Ort beten und evangelisieren? Keiner garantiert positive Ergebnisse, aber diese kleinen Einsätze können für bestimmte Menschen von Ewigkeitsbedeutung sein. Ewigkeitsbedeutung. Kennen Sie, lernen Sie Jesus kennen durch irgendwelche Einsätze, werden Sie gerettet. Lernen Sie Jesus nicht kennen, dann haben Sie nicht die Chance, zu Gott zu kommen. Zweitens, wir haben das Privileg, alle und die Verantwortung, in der weltweiten Mission eine Rolle zu spielen. Also wir sehen die Not um uns herum, aber wir sehen auch die Not über unsere Grenzen hinweg. Wir wissen, oder die Studien besagen, dass 6.000 Völkergruppen, das sind 2 Milliarden Menschen, noch nicht von Jesus gehört haben. Die sind vom Evangelium noch nicht erreicht worden. Ehrlich gesagt, mir reichen die 450 Millionen Europäer. Oder noch genauer gesagt, mir reichen die 45 Millionen Spanier. Und euch sollten die 80 Millionen Deutsche und die vielen Migranten reichen. Also man braucht nicht in die Welt hinauszugehen, um die Welt zu erreichen. Ja, ihr wisst das ja. Ich habe es euch vor zig Jahren schon gesagt. Da wir nicht in die Mission gegangen sind, hat Gott uns alle Völker hierher geschickt. Ist doch logisch. Ja? Wer von euch ist schon mal in Afghanistan gewesen, um zu evangelisieren? Niemand? Wer kennt Afghanen? Du weißt, was du zu tun hast. Ja. Also irgendwo ist das ganz, ganz offensichtlich von Gott so gemacht. Wenn ihr nicht hingeht, dann bringe ich sie her. Also ich habe viel gehört in diesen Tagen über Politik mit Migration und ich lache mich kaputt, wenn ich das höre. Ne? Wie könnt ihr euch dagegen wenden, was Gott selber macht, damit diese Völker auch erreicht werden? Ich denke, es ist einfach so. Nun, dass 6.000 Völker noch nicht mit dem Evangelium erreicht worden sind, ist nicht eine Sache, womit sich die Missionsgesellschaften herumschlagen sollten, sondern das ist eine Sache, mit der sich jeder Einzelne unter uns herumschlagen soll und befassen muss. Ja? Ich erwähne nur ein paar Beispiele aus unserer Arbeit in Spanien. Israel, das ist ein junger Mann aus der Malaga-Gemeinde, der hat sich damit befasst, was in der Welt los ist und wie die Menschen einfach verloren gehen. Der ist nach Ungarn gegangen, hat dort eine Bibelschule besucht und nun ist er Pastor in Rom. Ja? Weil Ismael, das ist wieder ein anderer junger Mann, und seine Frau sich damit befasst haben, befinden sie sich jetzt in der USA und suchen Unterstützung, damit sie in Nordafrika Menschen erreichen können für Gott. Weil er sich damit befasst hat, ist ein anderer junger Mann aus der Gemeinde, ja, der heißt Juanma, schon seit vielen Jahren Missionar unter ausländischen Studenten in Großbritannien. Der kommt aus unserer Gemeinde. Wir haben jetzt die Familie C. Die haben viel mit Muslimarbeit zu tun, deswegen sage ich nicht den vollen Namen. Ja. Die wohnen jetzt bei uns und sind da. Die mussten aus Nordafrika fliehen wegen Evangelisation an Muslimen. Und jetzt sind sie bei uns und versuchen, die Muslime in unsere Ortschaft zu erreichen. Warum? Weil sie sich damit befasst haben, dass 6000 Völker in der Welt noch nicht vom Evangelium wissen. Liebe Geschwister, nach dem, was uns die Bibel lehrt, sind wir als Christen Menschen, die andere Menschen lieben. Und das drücken wir aus, hoffentlich, durch unseren lokalen Dienst und durch die Mission. Und ebenso lieben wir alle Völker in der ganzen Welt und sind bemüht, damit sie das Evangelium Gottes endlich hören. Das ist eine Definitionssache. Wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Also lieben wir die Menschen um uns herum und versuchen ihnen, das Evangelium weiterzugeben. Und was all dies antreibt, im Herzen eines Pastors und im Herzen einer örtlichen Gemeinde, ist ein felsenfestes Vertrauen an das Wort Gottes, die unter anderem besagt, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Aber damit das Wort nicht leer zurückkommt, muss das Wort vorher was? Ausgesprochen werden, hinausgehen. Also, ihr Lieben, wir haben absolut keine Entschuldigung als Gemeinde, wenn wir nicht das Wort hinaustragen, wie auch immer. Wir als einzelne Christen haben keine Entschuldigung, wenn unsere Nachbarn nichts von Gott wissen, wenn wir das Wort an sie nicht hinaustragen. Wir sind jetzt umgezogen von dem Ort, wo wir über 20 Jahre gelebt haben, und sind jetzt ganz nah bei der Gemeinde. Wir leben jetzt in der Stadt, wo wir Gemeindeaufbau betreiben. Und eines der ersten Tage, wo wir in das neue Haus reingegangen sind, haben die Nachbarinnen Anne angesprochen und haben sie auch eingeladen, so wie es in Spanien ist, in den kleinen Dörfern. Wir wussten gar nicht, dass das in der Stadt auch stattfindet, dass sie abends rauskommen mit einem Stuhl und sich in der Runde hinsetzt. Und Anne sagte, Halleluja, das ist meine Chance. Die neue Nachbarschaft, die werden es schon erfahren, wo der Wind herweht. Ja? Und wir sind gespannt, was da in unserer Nachbarschaft geschieht, denn wir werden uns darum bemühen, jeden Einzelnen von ihnen von Jesus zu erzählen und von der Wirklichkeit, dass es Vergebung gibt, dass es neues Leben gibt und dass unser Leben auch Ziele hat, die mit den Zielen Gottes übereinstimmen und dann das Leben einfach etwas Wunderbares und Schönes wird. Liebe Geschwister, wir sind Menschen, die andere Menschen lieben. Nun möchte ich zu dem Text kommen, keine Sorge, ich komme zum Text, ich komme zu der Predigt, das alles war keine Predigt. Ne? Aber der Pastor hat mir gesagt, du kannst 2 Stunden predigen. Hat er nicht. Ja. Ich habe einen Text ausgewählt aus der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 5 ab Vers 1. Ich werde 14 Verse vorlesen. Und warum aus der Offenbarung? Wisst ihr, die Offenbarung ist schon unglaublich, weil da geht wie so ein Vorhang auf und wir sehen Dinge in der Ewigkeit. Diese Dinge aus der Ewigkeit, die werden passieren, ja oder ja. Ist egal, was auf der Erde passiert, was wir denken, was wir machen. Das, was da geschrieben steht, ist die Zukunft, die Gott uns offenbart hat. Ja, also. Und deshalb, ja, weil die Offenbarung unfehlbar ist bezüglich Zukunft, zeigt sie uns auch, wofür es sich zu leben lohnt, was wirklich wertvoll ist. Ja, weil die Werte verändern sich, die Gemeinden verändern sich, wir verändern uns, aber das Wort Gottes bleibt immer dasselbe. Jawohl. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, eine Schriftrolle, innen und auf der Rückseite beschrieben und mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen mächtigen Engel, der rief mit lauter Stimme: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde war imstande, das Buch zu öffnen oder hineinzuschauen. Und ich, das ist der Johannes, begann laut zu weinen, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen oder hineinzuschauen. Und einer der Ältesten sagte zu mir: Weine nicht mehr, siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, hat gesiegt, sodass er die Buchrolle und ihre 7 Siegel öffnen kann. Und ich sah zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, mit 7 Hörnern und 7 Augen. Das ist sowas ähnlich wie bei Marvel, ja? Diese Marvel-Sachen, da denkt man, was ist das denn? Aber das ist so, ja? Das sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt auf die ganze Erde. Und es ging hin und nahm die Schriftrolle aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es die Schriftrolle nahm, fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, jeder mit einer Harfe und mit goldenen Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Also wir sind auch da. Ja? Das sind die Gebete der Heiligen. Die werden da gehört. Das ist wie ein Räucherwerk. Die riechen wohl. Ja? Wir sind irgendwie da vorhanden. Und sie sangen ein neues Lied und sprachen: Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und zu öffnen, seine Siegel, denn du bist geschlachtet worden und durch dein Blut hast du die Menschen für Gott errettet aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und du hast sie zu einem Königreich und zu Priestern für unseren Gott gemacht, und sie sollen auf Erden herrschen. Und ich sah und ich hörte um den Thron, um die lebendigen Wesen und um die Ältesten herum die Stimme vieler Engel, die Myriaden und Tausende und Abertausende zählten und mit lauter Stimme sprachen. Das ist ja wahnsinnig, ich kann nicht so viel schreien, wie sowas geklingt haben mag. Ja? Würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde, dass es empfange Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segen. Jetzt in einer Pfingstgemeinde müssten alle sagen Amen. Amen. Halleluja. Ja, so ist es. Man wird dazu gedrängt. Also man kann nicht schweigen, wenn man sowas hört. Und ich hörte alle Kreaturen im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer und alles, was in ihnen ist, sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Segen und Ehre und Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 lebendigen Wesen sprachen Amen. Habt ihr euch schon mal vorgestellt, wie diese 4 lebendigen Wesen Amen sagen? Wer kann mir sagen, wie die aussehen? Die haben einen Kopf, ja? Und 4 Gesichter. Da kommt Marvel nicht mehr mit. Ja? Einmal ein Adler. Wie sagt ein Adler Amen? Ein Löwe. Wie sagt ein Löwe Amen? Ein Bulle? Nicht ein Polizist, ein Bulle. Ja? Ein Stier. Ja. Und ein Mensch. Diese 4 Gesichter, irgendwie sagten sie Amen. Ja? Und die Ältesten fielen nieder, schon wieder, und beteten an. Nun, 4 kurze theologische und sehr praktische Wahrheiten im Text. Das erste: Gott hält die Geschicke der Welt in seiner Hand. Offenbarung 4,11 gibt uns eine Information aus der Zukunft, wie ich vorhin sagte: Du, unser Herr und Gott, bist würdig, Herrlichkeit und Ehre und Macht zu empfangen, denn du hast alles geschaffen und durch deinen Willen sind sie entstanden. Wir könnten tiefer gehen und viele Bibelstellen davon zitieren, wie Gott alles in seine Hand hält, dass nichts ihm entgleitet. Ja? Der allmächtige Gott braucht, gerade weil er allmächtig ist, keine Stütze. Liebe Geschwister, das Bild eines nervösen Gottes, der sich bei den Menschen einschmeichelt, um ihre Gunst zu gewinnen, ist nicht sehr angenehm und es ist auch nicht richtig. Aber wenn wir uns die populäre Vorstellung von Gott ansehen, ist es genau das, was wir sehen. Das Christentum des 21. Jahrhunderts hat ihr Gott auf Wohltätigkeit getrimmt. So ein ganz toller, schöner, lieber Opa. Wir haben eine so hohe Meinung von uns selbst, dass es uns leicht fällt, um nicht zu sagen, angenehm ist zu glauben, dass Gott uns unbedingt nötig hätte. Der Gedanke, dass Gott unsere Hilfe nicht braucht, ist für unseren Selbstverständnis wohl am schwersten zu ertragen. Viele stellen sich Gott so vor, ja, für gewöhnlich als einen geschäftigten, eifrigen, etwas frustrierten Vater vor, der sich beeilt und Hilfe sucht, um seinen gütigen Plan der Welt Frieden und Heil zu bringen, auszuführen. Aber das ist unser Gott nicht. Ja. Ja. Liebe Geschwister, zu viele Missionsgedanken oder Evangelisationsgedanken oder überhaupt, wie wir über Gott nachdenken, ist es berufen, sich auf diese Einbildung eines beinahe frustrierten und nicht gerade allmächtigen Gottes. Wisst ihr, warum Gott angebetet werden möchte? Meint ihr, er braucht unsere Anbetung? Natürlich nicht. Wozu denn? Aber wenn wir ihn anbeten, kommen wir ihm näher. Und das verändert uns und segnet uns. Glaubt ihr wirklich, dass wir Gott durch unser Gebet daran erinnern sollen oder ihm klar machen? Manchmal höre ich Gebete, wo man Gott den Sachen erklärt. Gott, du weißt oder du weißt es nicht, dass ich und so und das und nochmal was und Gott weiß das alles. Warum Gebet? Damit wir ihn näher kommen, damit wir ihn besser kennenlernen, damit wir sein Herz entdecken. Warum Evangelisation? Ist genau dasselbe. Es geht nicht darum, Gott zu helfen. Er ist allmächtig. Es geht darum, ihm näher zu kommen, dass wir durch Gehorsam gesegnet werden, ihn besser kennenlernen und dementsprechend brennen oder auch nicht. Deswegen, Gott ist nicht frustriert. Gott ist nicht auf unsere Hilfe angewiesen. Ja? Gott ist nicht einer, der Unterstützung braucht, damit andere Menschen gerettet werden. Er hält die Geschicke der Welt in seiner Hand. Wer kennt das Lied? Er hält die ganze Welt. Hey, gut, super. Zweitens, der Zustand des Menschen vor Gott ist ohne Christus absolut hoffnungslos. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Und niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde war imstande, das Buch aufzutun oder hineinzusehen. Und ich fing an, laut zu weinen, weil niemand würdig befunden wurde, das Buch aufzutun oder hineinzusehen. Ich denke, diese Schriftrolle enthält der große Plan Gottes für die Menschheit, für die Welt. Und das Schweigen des Himmels zeugt von der Ohnmacht der so mächtigen Himmelskreaturen und von der Sündhaftigkeit des Menschen. Keiner ist würdig und Johannes weint. Außer Christus gibt es keine Hoffnung. Die Trennung zwischen den sündigen Menschen und dem dreimal heiligen Gott zu überbrücken. Es gibt keine Chance. Nur er kann das Buch öffnen. Nur er kann diese unwahrscheinliche Bewegung machen und das Buch aus der Hand Gottes nehmen, des Vaters. Ein gewisser Thomas Watson, der war zu seiner Zeit wohl bekannt, oder nachher George Whitefield, der Watson schrieb: So ist es in der Hölle. Sie würden gerne sterben, aber sie können nicht. Die Gottlosen sterben immer, aber sie sind nie tot. Oh, sagt er, wer kann es ertragen, ewig auf der Folterbank zu sitzen? Dieses Wort ewig bricht das Herz. Und Whitefield sprach mit Tränen in den Augen von der Qual, wie eine glühende Kohle zu brennen. Und wenn die denken, dass die Zeit vergangen ist, fängt das wieder von Neuem an. Ihr Lieben, wenn die Menschen sagen, das ist ein höllisches Lied oder eine höllische Situation oder ein höllisches Spiel, die wissen nicht, wovon sie sprechen. Sie haben keine Ahnung. Jemand hat ein Buch über die Hölle geschrieben. Seine erste Feststellung war, dass der letzte Student, der sich in jenem Seminar für das Thema Hölle interessiert hatte, 40 Jahre zurücklag. Hölle ist kein Thema. Ein gütiger Gott, ein gütiger Vater, Hölle, das kommt nicht zusammen. Aber eben, ich weiß nicht, dieses Bild Gottes, ne? Es ist unheimlich, wie man das herabgewürdigt und herabgesetzt hat. Der Zustand der Unerreichten in der Welt ist richtig tragisch. Sie haben nichts von Gott gehört und doch haben sie ihn gehört und gesehen. Römer 1, 18 bis 23, da lesen wir: Was man von Gott wissen kann, ist ihnen klar, weil Gott es ihnen klar gemacht hat. Denn seit der Erschaffung der Welt sind Gottes unsichtbare Eigenschaften, seine ewige Macht und sein göttliches Wesen deutlich zu sehen, dass sie aus dem Geschaffenen ersichtlich sind, sodass die Menschen ohne Entschuldigung sind. Obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder gepriesen noch ihm gedankt, sondern ihr Denken ist vergeblich und ihr törichtes Herz ist verfinstert worden. Obwohl sie behaupteten, weise zu sein, wurden sie zu Narren und tauschten die Herrlichkeit des unsterblichen Gottes gegen Bilder aus, die wie Vögel, Tiere und Reptilien aussehen. Hören Sie, der unschuldige Mann in Afrika oder in Asien von mir aus, kommt in den Himmel. Das einzige Problem ist, dass es ihn nicht gibt. Ich sage es nochmal. Der unschuldige Afrikaner kommt in den Himmel, aber ihn gibt es nicht. Es gibt keine unschuldigen, unerreichten Menschen auf der Welt. Sie sind schuldig vor Gott und brauchen daher das Evangelium. Nochmal, es gibt derzeit 2 Milliarden Menschen auf dieser Welt, deren Wissen über Gott nur ausreicht, um sie für immer in die Hölle zu verdammen. Aber es gibt Hoffnung. Solange Christus gepredigt wird, gibt es Hoffnung. Annie, ich habe den Namen gewechselt, hatte einen Straßenprediger gehört bei uns vor über 30 Jahren. Irgendwann kam sie zu uns in der Gemeinde und wurde gläubig. 30 Jahre später. Oder, Name gewechselt, Johannes kehrte als 12-Jähriger Gott den Rücken zu. Mehr als 40 Jahre später saß er beim Gottesdienst und wurde gläubig. 40 Jahre einfach weg von Gott, nichts wissen wollen, und Gott hat ihn geholt. Liebe Geschwister, es gibt Hoffnung. Wer sagt es mit mir? Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Drittens, die großartigste Nachricht auf der ganzen Welt ist, dass das Lamm Gottes als Herr über alles regiert. Also einer regiert, der sein Leben für dich ganz persönlich hingegeben hat. Das ist derjenige, der die Kontrolle hat, der alles in seine Hand hält, wie wir vorhin gesungen haben. Im Laufe der Geschichte, seit Anbeginn der Zeit, sind wunderbare Menschen geboren, Frauen, Männer, große Frauen, und sie sind allesamt gestorben, eine Generation nach der anderen. Aber dann kam ein anderer Mann, der anders war als alle Männer und alle Frauen zuvor. Dieser Mann fiel nicht der Sünde zum Opfer, Er besaß Macht über die Sünde. Dieser Mann war nicht vom Satan versklavt, sondern der Gerechtigkeit unterworfen. Und er erlag nicht dem Tod, sondern triumphierte über den Tod. Und wie? Indem er wie ein Lamm litt. Und ich möchte, dass Sie das bitte mitnehmen. Er wurde an unserer, an deiner Stelle gequält, verachtet, verworfen, geschlagen, geplagt, verwundet, gezüchtigt, unterdrückt, pulverisiert. Und alle, die sich unter der Macht seines Blutes stellen, werden gerettet werden. Das Lamm Gottes hat nicht nur den Tod an unserer Stelle ertragen, er hat auch sie durch seine Macht besiegt. Er trägt die Narben des Todes, aber er ist souverän über den Tod. Es ist eine ganz tolle Sache. Erlösung durch Opfer. Er nimmt alles auf sich, damit der Mensch gerettet werden kann und vor einem dreiheiligen Gott bestehen kann. Das ist ein Angebot von eh und je. Es gibt Hoffnung und die Hoffnung heißt Jesus. Sagt es mit mir. Die Hoffnung heißt Jesus. No, lauter, das ist so richtig langweilig. Die Hoffnung heißt Jesus. Kommt Ihnen das Spanisch vor? Ja. Und ich möchte mit einem letzten Punkt aufhören. Das Opfer Christi, das, was er gemacht hat, ist gnadenvoll. Es ist global und glorreich. Gnadenvoll, weil wir wissen, dass wir es nicht verdient haben. Weil wir wissen, dass wir Sünder sind. Weil wir wissen, dass wir den Preis nicht zahlen können. Aber aus Gnaden bekommen wir etwas, was wir nicht verdient haben. Und das ist global. Das ist für jeden da. Das ist für jeden da. Liebe Geschwister, es geht nicht darum, dass wir zu den Menschen gehen, um ihnen zu erzählen, dass Gott ihr Leben verändern kann und dass alles gelöst werden kann, wenn man zu ihm findet und so. Darum geht es nicht. Es geht darum, den Menschen zu sagen, ich glaube an einen herrlichen Gott, an einen mächtigen Gott, der dich erlöst, wenn du ihn in dein Leben reinlässt. Es geht nicht darum, dass wir ganz klein gehen, sondern ganz groß gehen und einen großen Gott verkündigen, der über alles regiert, der die gesamte Macht hat, der Wunder tut, der Menschen holt. In der ganzen Welt wächst die Gemeinde Gottes. In der ganzen Welt, nur nicht in Europa. Ich habe mich oft gefragt, warum das so ist. Ja? Und ich denke, weil wir einfach bequeme, ungehorsame Kinder sind. Gott hat uns alles gegeben. Ihr seid, auch wenn ihr Schulden habt, das seid ihr selber schuld, aber ihr seid die reichsten Deutsche, die es jemals in der Geschichte gab. Wusstet ihr das? Die reichsten. Und ihr habt als großes Volk mitten in Europa eine Verantwortung, die andere nicht so haben. Ihr habt das Evangelium gehört, generationenlang. Ihr habt die Mittel in der Hand, um ein Segen zu sein, um ganz Europa auf den Kopf zu stellen. Aber worum dreht es sich in Deutschland? Ob Bayern gewonnen hat, ob Nagelsmann der Neue ist, der das deutsche Team wieder zu alter Glorie führen kann? Meine Herren. Und die Gemeinde hadern und sagen, warum geschieht nichts? Leute, das ist für mich so klar. In der Bibel, könnt ihr euch erinnern, wie hieß der auf Deutsch? Elia, das war der Prophet. Ja, heißt er so? Gut, Elia. Geht hin, ein kleiner Junge ist tot. Und dann lesen wir, dass er sich drauflegt und betet und was weiß ich was. Und man merkt, dass damit neues Leben entsteht, Leben gegeben werden muss. Leben für Leben. Und dieses Prinzip ist in der ganzen Bibel vorhanden. Leben für Leben. Es geht nicht Geld für Leben oder Lebensmittel für Leben. Nein, Leben für Leben. Wenn wir ein neues Leben im Menschen einhauchen wollen, dann müssen wir bereit sein, aus unserem Leben zu geben. Es geht nicht billiger. Es gibt keine Massen, wie heißt das? 2 für 1 oder Preisnachlässe. Nein, Leben für Leben. Und wenn eine Gemeinde bereit ist, aus ihrem Leben wirklich zu geben, wenn ein Mensch wie wir bereit ist, aus seinem Leben zu geben, dann geschieht das. Dann entsteht neues Leben. Und wir wundern uns und sagen, wie kann das passieren? Weil du einfach aus deinem Leben gegeben hast. Und dann entsteht neues Leben. Das heißt Mitternachtsanrufe, das heißt Besuche, das heißt Geld, das heißt Interesse, das heißt sehr viel, was damit zu tun hat. Wir können kein neues Leben erwarten, wenn wir nicht bereit sind, aus unserem Leben zu geben. Deswegen bitte ich euch oder lade ich euch ein, zuversichtlich zu beten. Die Gebetsversammlungen in unseren Gemeinden sollten so gut besucht sein wie die Sonntagsversammlungen. Auf jeden Fall. Und wenn das nicht geschieht, ist, weil die Gemeinde nicht an das Gebet glaubt. Also, solange Christus nicht wiederkommt, sollen wir beten, als ob das Ende der Welt hinter der Tür stünde. Ich habe mal ein Gespräch gehabt mit einem Geschäftsmann, der kennt sich wirklich sehr gut aus. Und als er die ganze Lage in der Welt, China, er macht sehr viele Geschäfte mit China und Europa, als er das alles gesehen hat, er ist nicht gläubig, ja, also absolut nicht gläubig. Der sagte mir, weißt du, Nathanael, wie das gelöst wird, wenn ein starker Mann kommt. Oh, dachte ich, was er da sagt. Die Wirtschaft hofft auf den starken Mann, nicht auf Scholz oder sowas, auf den starken Mann. Ja? Auf einer wirklich sagt, wo es lang geht und wie es geht. Ja? So ein richtiger Putin. Ja? Ich mache keine Politik. Okay. Ich bin in Westeuropa. So ein starker Mann. Leute, das Gebet der Gemeinde muss wieder kanalisiert werden. Ich habe mir mal überlegt, den Gottesdienst am Donnerstag zu machen und das Gebet am Sonntag, damit ich alle erwische. Sonst kriege ich das nie zusammen. Also nur als unsere Gemeinde gegründet wurde, ganz am Anfang, vor über 20 Jahren schon in Malaga, da war der Gebetsgottesdienst stärker besucht als der Sonntagsgottesdienst. Ja, aber da waren wir ja nur 20. Es war nicht schwierig. Ne? Aber Leute, gebt dem Gebet eine ganz neue Stelle in eurer Gemeinde, in euer Leben. Denn so kommt ja Gott näher und Gott spricht und berührt uns im Gebet. Lass uns auch aufopferungsvoll spenden für alles, was mit Evangelisation oder Mission zu tun hat. Ich habe hier eine Zahl aus den USA von $100. $100, das sind 90 Euro, ja? Die ein Christ in Nordamerika verdient, gehen durchschnittlich 5 Cent an die Unerreichten. Ein Christ nimmt 100 Euro und spendet davon 5 Cent, damit die Unerreichten gläubig werden. Mach mal den Kalkül, wie es hier aussieht. Ja? Ist schon 3 Euro, 3 Cent. Oh, ja, es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Ja? Manche geben für die Reparatur ihres Badezimmers mehr aus als für Evangelisation ein Leben lang. Was kostet hier ein neues Badezimmer? 10.000 Euro? 20.000 Euro? Ja. Ja. Mach den Kalkül, wie viel du für Mission ausgegeben hast ein Leben lang und was dir die Toilette gekostet hat. Man staunt, wenn man das so in die richtige Richtung stellt, ja. Ich denke, dass wir in Europa wohlständig sind um seiner Sache willen. Wir sind wohlständig, damit wir andere segnen können und sonst nicht. Deswegen müssen wir absichtlich zu den Völkern gehen. Also es gibt 2 Typen von Dienern in der Bibel. Jetzt nochmal eine Mini-Lektion, okay? Erlaubt ihr mir diese paar Minuten? Es gibt Timotheus-Typen und Paulus-Typen. Das ist ein Timotheus. Gott hat ihn berufen, auf die Gemeinde aufzupassen, in der Gemeinde zu dienen, für die Gemeinde da zu sein. Timotheus. Paulus, der ist fort, der ist weg. Der wird weggeschickt von der Gemeinde, damit der Pastor atmet. Ne? Ja, der wird einfach in die Mission geschickt. So haben sie es mit mir gemacht. Lieber schicken wir ihn in die Mission, als dass wir ihn hier behalten. Ja, also weg damit. Typ Paulus. Und wisst ihr, ich kenne so viele Timotheusse und so wenig Paulusse, dass ich mich wundere, wie man auf Gott hört. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr, ob es eine reformierte oder eine lutherische Gemeinde war, vor vielen Jahren. Ich war in so einer Gemeinde und habe von der Berufung gesprochen in die Mission. Und da war ein junger Mann. Jahre später haben wir erfahren, dass er sich ansprechen ließ, eine Bibelschule besuchte und seitdem ist er Missionar in Österreich und dient Gott in Österreich. Könnte es sein, dass Gott dich heute berufen möchte? Zu etwas anderem? Zu etwas, was nicht mit Timotheus-Typen zu tun hat, sondern mit Paulus-Typen? Könnte es sein, dass Gott dein Leben abverlangt? Dass du zu den Muslimen gehen sollst und vielleicht dein Leben dort lässt? Kann es sein, dass Gott dich da ein bisschen beunruhigt? Und keiner soll mir sagen, ich bin schon zu alt dafür. Ja? Wir haben Menschen kennengelernt, die Gott erst ab dem 80. Lebensjahr gedient haben. Mit Segen und mit Kraft. Und sie waren da eingesetzt von Gott. So, lass dich berufen, lass dich berühren. Ich denke, dass wir oft ein Schrei im Wasser hören. Wer ist von euch bereit, mal ins Wasser zu springen, in seiner Situation? Wer ist von euch bereit, das zu tun? Möge der Herr euch beunruhigen und weiter zu eurem Herzen sprechen. Amen.